Matrix. Computer und neue Medien.
Was passiert, wenn Carlos 7 in der Disco Betty 2 ansprechen wird? Wird sie lieber tanzen wollen oder einen Drink nehmen? Los, probieren wir aus, was sich daraus ergibt. So spielen Mädchen am Computer Sims. Buben spielen SimCity. Probieren aus, was passiert, wenn sie Hochhäuser errichten und einen Autobahnzubringer. Direkte soziale Interaktion auf der Mädchenseite, indirekte auf der Bubenseite. Die Gemeinsamkeit ist die Lust an der Simulation, die man am Computer ausleben kann. Wie sich die Grundstückspreise verändern, wenn eine Tiefgarage errichtet und ein Park angelegt wird, das ist eine feine Sache und kann einen stundenlang in Bann ziehen. Als Kind und als Erwachsener ebenso. Die Programme werden dann etwas komplexer und helfen uns dann vielleicht sogar bei der Planung des realen, analogen Lebens. Einen angenehmen Abend bei Matrix wünscht Ihnen Wolfgang Ritschl. We proudly present
Das Zeitalter der Simulation. Forschen und Lernen im 21. Jahrhundert.
Forscher benutzen Simulationen als Mittel zur Vorhersage von Klimaänderungen, von Auswirkungen eines Hochwassers oder der Belastbarkeit eines Materials. Sie sollen nicht transparente, dynamische Systeme berechenbar machen und damit helfen, Prozesse besser zu steuern. Simulationen und Netzwerkanalysen können aber auch in anderen Branchen eingesetzt werden, um die komplexen und vielschichtigen Zusammenhänge der Welt besser zu verstehen. Im 21. Jahrhundert werden zunehmend auch Lernen, Spielen, soziale Interaktion und der öffentliche Raum zu Themen und Einsatzbereichen von Simulationen, die nun nicht mehr nur von Forschern, sondern auch von Künstlern, Didaktikern oder sogar von Schülern eingesetzt werden. Letzte Woche fand in Linz eine internationale Konferenz mit dem Titel »The Age of Simulation« statt. Und im Linzer Ars Electronica Center wurde eine gleichnamige Ausstellung eröffnet. Über das Zeitalter der Simulation berichtet Sonja Bettel.
Eine Gruppe Schüler zu Besuch im neuen Simulationslabor des Ars Electronica Centers in Linz. Auf den schwarzen Tischchen stehen Laptops, auf einem ist ein altbekanntes Spiel zu sehen.
Da geht es darum, wie man eine Stadt aufbauen muss, eine Stadt von Anfang an aufbauen und zu simulieren. So fängt an, dass man das Land anheben muss, dann muss man mal erste Häuser bauen, dann muss man eine Wasserversorgung hinbauen, dann muss man Kraftwerke bauen, muss man Aufwärtspolizeistationen, Schulen und so weiter.
SimCity war erst der Anfang. Mittlerweile gibt es eine Menge Spiele, mit denen man reale und irreale Welten bauen und beobachten kann, wie sie sich entwickeln oder zerstören. Das Simulationslabor ist das Herzstück der neu gestalteten Ausstellung des Museums der Zukunft. Es sieht nicht nach viel aus, doch wenn man in die Welt der Simulation eintaucht, stellt man fest, was sie alles kann. Einen Stock höher im Sky Media Loft haben Experten aus aller Welt demgemäß auch das Zeitalter der Simulation ausgerufen. 3 Tage lang erzählen und zeigen sie bei der Konferenz The Age of Simulation, in welch unterschiedlichen Bereichen Simulationen helfen können, die Welt zu verstehen. Christopher Lindinger, Leiter Forschung und Innovation des Ars Electronica Future Labs.
Im Endeffekt haben wir diesen Titel eigentlich deswegen gewählt, weil es sozusagen Simulation in die verschiedensten Bereiche der Gesellschaft eigentlich vordringt oder vorgedrungen ist. Also wir verabschieden uns hier ein bisschen von der Simulation in jener Weise, dass Simulation ein Tool ist, um Vorhersagen zu machen oder so etwas, sondern es geht uns viel mehr darum, den simulierten Inhalt in Frage zu stellen und auch die Frage zu stellen, wie interagiert man mit diesem simulierten Inhalt. Also nicht mehr so, wie bekomme ich Daten, wie mache ich ein Modell in dem Sinne und wie mache ich meine Simulationen da drinnen, sondern wie gehe ich mit dem simulierten Inhalt um und in welchen Bereichen findet es Einsatz.
Harald Katzmeier, Gründer und Leiter des Forschungsinstituts FAS Research, das Co-Veranstalter der Konferenz ist.
Die Welt des 21. Jahrhunderts ist dermaßen komplex. Es gibt dermaßen viele Prozesse, die wir kaum oder nicht verstehen. Und Simulationen sind ein Weg, um komplexe Phänomene verstehen zu lernen.
Simulation wurde früher als Instrument zum Testen von technischen Systemen oder als Mittel zur Vorhersage verstanden. Ein Pilot kann mit einem Flugsimulator gewagte Flugmanöver ausprobieren, ohne Mensch und Maschine zu gefährden. Eine Stadtverwaltung kann ein Hochwasser simulieren, um festzustellen, welche Gebiete von Überschwemmungen bedroht werden. Ein Wirtschaftsforscher kann Börsengeschäfte simulieren, um Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens abzugeben. Im 21. Jahrhundert geht es darum, das zu verstehen, was dahinter steckt.
Die Änderung ist dahingehend, als dass wir sagen, okay, wir haben eigentlich überhaupt kein Wissen über diese Funktionen. Wir müssen nur erst verstehen lernen, wie komplexe Phänomene funktionieren. Wir müssen verstehen lernen, wie sich zum Beispiel Modenmeinungen ausbreiten. Wir müssen verstehen lernen, wie Ökosysteme zusammenbrechen, wie es Krisen auf Börsen gibt, wie es plötzlich aus dem Nichts heraus, scheinbar aus dem Nichts heraus, zu Unruhen kommt, wie zum Beispiel in Frankreich vor ein paar Monaten. Und was wir tun, wenn wir simulieren, ist, bestimmte Zusammenhänge zu explorieren. Ab welchem Moment wird ein neues Produkt, wann es am Markt kommt, ein Erfolg? Und ab welchem Moment verschwindet es einfach wieder, weil es niemand kauft? Und wir simulieren die Diffusion eines neuen Produktes am Markt, um verstehen zu lernen, welche Gesetzmäßigkeiten eigentlich dahinterstehen, die dazu führen, dass manche Produkte, wie zum Beispiel der iPod oder jetzt die Xbox von Microsoft, ein unglaublicher Erfolg sind und andere Produkte nach ihrer Einführung sofort, wie man so schön sagt, absaufen.
FAS Research beschäftigt sich in erster Linie mit der Analyse von sozialen Netzwerken. Untersucht wird zum Beispiel, wie es zu Gruppenbildungen und zur Ausschließung von Menschen aus diesen Gruppen kommt. Im Auftrag von Firmen oder Forschungseinrichtungen wird auch der Frage nachgegangen, wie Netzwerke beschaffen sein müssen, um Innovationen zu ermöglichen.
Das Problem dabei ist, dass Netzwerke nicht befohlen werden können. Sie können nicht sagen, ihr vernetzt euch jetzt, damit diese und jene Struktur entsteht. Das ist völlig illusorisch. Das Einzige, was man tun kann, das ist, dass man die Regeln, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie interagieren, dass diese Regeln sich verändern. Was wir jetzt zum Beispiel tun bei FAS Research, wir untersuchen, wie sich eine Regeländerung auf der Mikroebene auswirkt auf die Netzwerkstruktur. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Regel ändern im Wissenschaftsbereich, es gibt eine wissenschaftspolitische Maßnahme, es werden dadurch die Anreizsysteme verändert, wie wirkt sich das aus? Entstehen dann Strukturen, die eher Netzwerken entsprechen, die geeignet sind, um radikal neue Innovationen hervorzubringen? Oder entstehen Strukturen, die eher dazu geeignet sind, inkrementelle Innovationen voranzutreiben? Und wir explorieren quasi die Beziehungen zwischen den Regeln, nach denen sich Menschen verhalten, nach denen sie Beziehungen mit anderen aufbauen, auf die Gesamtstruktur.
FAS Research simulierte zum Beispiel die Netzwerke zwischen Forschern im Silicon Valley in Kalifornien und verglich sie mit jenen im Raum Boston an der Ostküste der USA. Im Silicon Valley gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, das jeder dem anderen weiterhilft und ihm neue Kontakte verschafft, und das völlig unentgeltlich. Im Raum Boston hingegen wird die Vernetzung von sogenannten Brokern betrieben, die dafür Geld verlangen. Die Netzwerke im Silicon Valley sind aufgrund der informellen Regel gegenseitiger Hilfe viel dichter gesponnen und könnten, so die Vermutung, deshalb zu mehr Innovationen führen. Doris Spieltenner, die im Büro von FAS Research in San Francisco arbeitet, über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Simulationen.
Mit Simulation kann ich einfach Phänomene oder eine Welt beschreiben oder die Welt beschreiben oder wissenschaftliche Vorgänge erklären, die sich auf Dimensionen abspielen, die entweder zu groß sind, zu klein sind, zu langsam sind oder zu schnell sind. Das heißt, die Welt ist auf einer Dimension, die wir so nicht beobachten können. Das heißt, wir versuchen das durch Simulationen nachzustellen. Und diese Möglichkeiten hatten wir früher nicht, weil Computer noch nicht stark genug waren, diese Daten auch zu prozessieren. Und das ist heute möglich. Und es gibt eben auch viel mehr Software, die heute da ist, um diese Situationen zu simulieren.
Das Ars Electronica Future Lab setzt Simulationen in den verschiedensten Bereichen ein. Angefangen von verschiedensten Ausstellungsobjekten im Ars Electronica Center, wie dem Flugsimulator Humphrey, mit dem man einen virtuellen Rundflug über Linz und auf den Grund der Donau machen kann, bis zu Installationen und Simulationen für Kulturbetriebe und die Industrie. Christopher Lindinger.
Eins unserer Kernthemen natürlich ist der Vermittlung von Inhalt. Also wie, wenn ich ein Stückchen Information habe und das jemandem in die Hand gebe, sozusagen Interaktion erlaube, dann kann dieser jemand einfach dieses Stückchen Information drehen und wenden, wie er es will, um so in das vorherige Verständnis der Welt einzubauen. Und das ist sicher ein Kernthema, wie schaffe ich es, aus Information Wissen zu machen. Und dafür brauche ich zum einen diese ganzen Modelle der Interaktion, andererseits brauche ich auch natürlich ein gewisses System, das einfach zu einem gewissen Grad abstrahiert ist, also ein Modell hat und zu einem gewissen Grad auch Simulationsprozesse in sich birgt, um genau diesen Schritt zu erreichen. Das ist natürlich ein Bereich, in dem wir sehr viel tätig sind, wo einfach ein großer Querschnitt ist, und natürlich auch in den verschiedensten sehr klassischen Themengebieten beschäftigen wir uns seit Jahren, und wie industrielle Simulationen für verschiedenste größere Unternehmen oder verschiedenste Strömungsvisualisierungen und ähnliche Dinge.
Ein besonders interessantes und in seiner Wirkung überraschendes Projekt entstand aus einer Ausstellung, die das Future Lab im Jahr 2000 im Millennium Dome in London gestaltet hatte.
Damals ist es darum gegangen, halt das Ganze mit Medieninstallationen zu füllen, neue Zugänge zu Spiel eigentlich dort hineinzubringen. Und wir haben damals eine kleine Installation dort gezeigt, die relativ einfach war. Das war nichts anderes als eine kleine Kamera. Diese Kamera hat die Person davor aufgenommen. Aus diesem Kamerabild ist ein Segment rausgenommen worden. Und dieses Segment ist aufgesplittet worden wie ein Kaleidoskop. Und das Ganze ist auf eine Wand projiziert worden und aufgrund der Pixelwerte sind Töne generiert worden. Und damals ist halt zufällig passiert, dass eine Gruppe von autistischen Kindern mit ihren Lehrern vor der Installation waren, damit gespielt haben. Und damals ist es zum Beispiel passiert, dass zwei dieser Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben aus dem Autismus ausgebrochen sind. Und wir haben dann vor 2 Jahren circa angefangen, gerade für diese Gruppe Projekte zu machen, um sie in der Therapie einzusetzen.
Dabei werden die Erfahrungen darüber genützt, wie Interaktion funktioniert, wie man Modelle bilden kann und wie man Simulationen in diese Modelle einbinden kann, um eine größere Feedbackschleife zu erzeugen. Denn genau die war es gewesen, die den autistischen Kindern geholfen hatte, aus ihrer Isolation auszubrechen. Das Problem autistischer Kinder ist, vereinfacht gesagt, dass sie die Flut an Wahrnehmungen, die auf sie einströmt, nicht zuordnen können. Durch die Wiederholung wurde die Welt für sie überschaubarer. Für einen besseren Überblick über einen Teil der Welt sorgen auch Lothar Krempel und sein Team vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Ausgangsmaterial für eines ihrer Projekte war eine umfassende Sammlung von Petitionen, die die Bewohner einer Stadt in Südwestdeutschland in den Jahren 1848 und 1849 bei ihrem Herrscher eingegeben hatten. Aus den unzähligen Schreiben, die eine Historikerin zusammengetragen hatte, konnten die Forscher Beziehungsgeflechte zwischen verschiedenen Personen und gesellschaftlichen Gruppen, die gemeinsame politische Aktivitäten gesetzt hatten, simulieren. Lothar Krempel vergleicht das mit dem Wiederzusammensetzen eines Moleküls, das zuvor als Haufen einzelner Atome vorgelegen war.
Man kann diese Aktivitäten in dieses Riesenmolekül abbilden. Dazu benutzt man dann zum Beispiel Farbschemata, mit denen man die Intensität der Aktion übertragen kann. So, und das ist etwas, das konnte man bis vor kurzem nicht machen. Und damit kann man Zusammenhänge abbilden, die jenseits der einzelnen beobachtbaren Wirklichkeit liegen, also große Karten zeichnen von Vorgängen. Und wenn man das für verschiedene Zeitpunkte machen kann, dann kann man feststellen, wie innerhalb dieses Systems sich Prozesse ausbreiten, wer von dem politischen Meinungsklima in seinem Handeln besonders stark berührt war.
Eine derartige Analyse und Visualisierung mehrdimensionaler Netzwerke sei bis vor kurzem vor allem nicht in dieser Qualität möglich gewesen, so Lothar Krempel.
Eins deutet sich natürlich an, dass wir in einer ziemlich rasant sich entwickelnden Zeit leben und dass wir quasi auch gleichzeitig eine Explosion der Informationen, die zur Verfügung steht, um solche größeren Vorgänge abzubilden und Prozesse nachzuzeichnen, dass wir da gerade am Anfang stehen, dass mit dem Internet eine Vielzahl solcher Vorgänge sichtbar wird und dass wir ja, den sehr vornehmen Fragen, den Dynamiken, wie verändern sich Gesellschaften, wann entstehen Brüche, dass wir der Beantwortung solcher sehr komplexen Fragen ein bisschen näher gekommen sind.
Das sei erst durch die rasanten technischen Entwicklungen im Bereich von Hard- und Software, von Rechenkapazität und grafischer Darstellungsgenauigkeit möglich geworden. Jetzt sei es wichtig, diese neuen technischen Möglichkeiten auch inhaltlich auszubauen.
Was wir eigentlich brauchen, ist eine Vielzahl von Wissenschaftlern, die in einer sehr kreativen Art und Weise verschiedene Möglichkeiten entwickeln, wie solche Prozesse ablaufen und in einen äußerst intensiven Dialog über diese Ergebnisse zu treten. Das wäre dann, wenn man so will, ein Zustand, wo diese rasante technologische Entwicklung quasi in eine viel fantasievollere wissenschaftliche Diskussion und einen wissenschaftlichen Wettstreit unterschiedlicher Theorien einführt und zur Reformulierung von Ideen, zur Modifikation von Ideen, also wenn man so will, ja, richtig Wissenschaft machen.
Im Zeitalter der Simulation bleiben die Analyse und Darstellung komplexer Zusammenhänge mit Hilfe von Simulationen aber nicht auf die Forschung beschränkt. Simulationen haben sich unbemerkt in viele Lebensbereiche eingeschlichen, zum Beispiel in jene des Lernens, des Spielens und des spielerischen Lernens. Eric Klopfer, Direktor des Teacher Education Program am MIT in Boston, adaptiert kommerzielle Spiele und entwickelt eigene Spiele für den Unterricht. Nicht jedes Spiel sei eine Simulation, nicht jede Simulation ein Spiel, so Eric Klopfer. Er verwendet die beiden Begriffe aber gerne so, wie sie gerade passen.
Ich bin bereit, jede Simulation, die unterhaltsam ist, als Spiel zu bezeichnen. Ich gehe aber auch vorsichtig mit diesem Begriff um. Es könnte sein, dass ich es je nach Zusammenhang entweder als Spiel oder als Simulation bezeichne. Wegen des schlechten Rufs, den Spiele in Schulen haben, sagen wir zu Lehrern oder der Verwaltung oft, wir haben da eine Simulation, die sie im Unterricht verwenden könnten. Und wenn wir den Schülern davon erzählen, nennen wir es ein Spiel. Und beide sehen dasselbe Ding. And if one of them is happy to call it a simulation and another one's happy to call it a game, that's fine. Now, not all games are. Wenn es die einen Simulation und die anderen Spiel nennen wollen, das ist okay. Aber nicht alle Spiele sind Simulationen. Die meisten Spiele, die wir entwickeln, sind Simulationen. Sie basieren auf Modellen, denen wir einige Spielelemente beifügen. Es gibt Ziele, die man erreichen muss, es gibt Überraschungsmomente und Herausforderungen, die man meistern muss. Sie haben viele Charakteristika, die Leute von Spielen kennen.
Like to think of as games. Gegenüber Lehrern sei der Begriff Simulation hilfreich, um ihre Vorurteile gegenüber Computerspielen abzubauen. Natürlich gäbe es Spiele, die nur so vor Brutalität oder Pornografie strotzen würden, aber die müsse und solle man ja so nicht im Unterricht einsetzen, so Eric Klopfer. Spiele würden eine Möglichkeit des aktiven, engagierten Lernens bieten und damit sehr positiv Fertigkeiten und Wissen vermitteln. Wichtig sei es jedoch, eine klare Unterscheidung zwischen Simulation und Animation zu treffen.
A lot of teachers use things that they may call simulations in their class, where they bring up some diagram and it's kind of animated and it shows some process.
Viele Lehrer verwenden etwas, das sie vielleicht als Simulation bezeichnen, weil es animierte Diagramme sind, die Prozesse und Aktionen darstellen. Das kann sehr brauchbar sein, aber es sind meist keine Simulationen. Da liegt kein Modell zugrunde, das das Verhalten bestimmt und es liefert jedes Mal dieselben Ergebnisse. Simulationen sind Dinge, mit denen man experimentieren kann. Man kann Variablen und Parameter verändern. Es gibt unterschiedliche wesentliche Ergebnisse und jeder Schüler kann etwas Neues entdecken. Das ist eine wichtige Unterscheidung und es kommt dem, wie Wissenschaftler arbeiten, viel näher. Und das ist wichtig, um etwas über diese Systeme zu lernen. Die Schüler lernen dabei zum Beispiel etwas über biologische Systeme und gleichzeitig etwas über simulierte Systeme im Allgemeinen.
Bereits Mitte der 1960er Jahre entwickelte ein Team um Seymour Papert am MIT für diese Zwecke die Programmiersprache Logo, die konstruktives Lernen ermöglichen sollte. Die Entwicklung basierte auf der Arbeit des Schweizer Psychologen Jean Piaget, der die Lernprozesse von Kindern studiert und dokumentiert hatte. Ausgehend von Logo wurden später die programmierbaren Modellierungsumgebungen StarLogo und NetLogo für die Erforschung von dezentralen Systemen wie Ameisenkolonien, Vogelschwärmen, Verkehrsstaus oder Marktmechanismen entwickelt. Die ganz aktuelle Weiterentwicklung von Eric Klopfer und seinem Team ist StarLogo The Next Generation. Dafür haben die Forscher puzzleartige Bausteine entwickelt, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, auf sehr einfache und intuitive Weise ihre eigenen Simulationen zu programmieren, zum Beispiel für die Ausbreitungsmechanismen einer Infektionskrankheit. Auch Ken Perlin, Gründer und Leiter des Media Research Lab an der Abteilung für Computerwissenschaften der New York University, möchte Kindern das Programmieren von Simulationen näher bringen.
Mein Ziel und das Ziel meiner Kollegen ist, originäres Denken und Forschen zu fördern. Kinder sollen nicht nur das lernen, was wir ihnen vorsagen. Sie sollen die Fähigkeiten behalten, die sie bereits haben. Kinder sind sehr kreativ, sie haben eine unglaubliche Vorstellungskraft, aber seltsamerweise wird das in unserem Bildungssystem manchmal behindert. Man vermittelt ihnen, dass man auf dem Weg zum Erwachsenwerden dieses originelle Denken aufgeben muss.
Eines der Projekte des Media Research Lab wurde speziell für Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren entwickelt. Denn, so Ken Perlin,
there is a gap in motivation.
Es gibt eine Motivationskluft bei Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren, Mathematik, Naturwissenschaften oder Programmieren zu lernen. Es ist weithin bekannt, dass es ein immenses Ungleichgewicht der Geschlechter gibt, das in diesem Alter entsteht. Wir haben deshalb ein Spiel entwickelt, das auf die Interessen von Mädchen dieses Alters zugeschnitten ist. Man spielt dieses Spiel, indem man lernt, in Java zu programmieren. Unser Ziel ist nicht, sie zu großartigen Java-Programmiererinnen zu machen, aber zwei Jahre später, wenn Sie diese Kurse auf der Highschool besuchen, werden Sie motiviert sein und Interesse an dieser Sprache haben, weil Sie gesehen haben, dass man damit etwas machen kann, das für Sie relevant ist.
Das Spiel, das für und mit 11- bis 13-jährigen Mädchen entwickelt wurde, heißt Rapunzel. Es ist ein Spiel, bei dem man Charaktere gestalten und nach eigenen Vorstellungen tanzen lassen kann. Man kann auch Code mit anderen tauschen und Tanzwettbewerbe veranstalten.
Es ist ein Einführungskurs, der als Spiel präsentiert wird. Man programmiert zum Beispiel über ein Graphic User Interface, man kann also keine Syntaxfehler machen. Man könnte sagen, es hat noch die Stützräder dran, aber sie werden sehr wohl mit dem Konzept von Algorithmen vertraut gemacht und mit den Wenn-Dann-Bedingungen. Dieses, wenn das wahr ist, dann mach das. Und sie lernen, dass man Dinge zusammenfassen kann. Wenn ich das mache, dann macht das System das alles zusammen. Wenn sie das Spiel spielen, dann lernen sie alle diese Konzepte kennen.
Things that they start to learn as they start playing the game.
Ken Perlin zieht fast schon wie ein Erlöser durch die Lande, der den Menschen die Angst vorm Programmieren nehmen möchte. Sein Credo ist, dass jeder Mensch Programmieren lernen und damit Freude haben kann und sich damit das Verhältnis der Menschen zu Computern verändern wird.
One of the key steps that we're trying to
Ein wichtiger Schritt, den wir erreichen wollen, ist von dem das ist eine Simulation und ich kontrolliere sie über ein grafisches Interface, dahin zu gelangen, dass sie denken, das ist eine Welt, in der Dinge passieren und ich kann die Kraft algorithmischen Denkens dazu nützen, diese Dinge geschehen zu lassen. Diese Vorstellung, dass man Macht über den Computer hat und ihn Dinge tun lassen kann, haben nur Menschen, die die Erfahrung des Programmierens gemacht haben. Man kann diese mächtigen Konzepte nehmen und statt sie als etwas darzustellen, das Kinder als langweilig empfinden, kann man sie zu etwas machen, das aufregend und interessant ist für sie, das sie dazu bringt, miteinander zu interagieren. Dann können sie verstehen, warum es sinnvoll ist, so etwas zu machen.
Grundsätzlich sei es aber auch notwendig, Programmieren so einfach zu machen wie Reden oder Schreiben, meint Ken Perlin.
Ein Biologe, ein Ökonom oder jemand, der Literatur analysiert, wird eines Tages Werkzeuge benutzen, die wir heute als Programmieren verstehen, so einfach wie er lesen und schreiben kann. Derzeit ist Programmieren etwas sehr Mathematisches, sehr Wissenschaftliches, das nur einen kleinen Teil dessen berührt, was Menschen üblicherweise können. Sie als Journalistin würden wahrscheinlich nicht denken, dass Sie einfach anfangen zu programmieren, um Ihre Arbeit zu machen. Aber in der Zukunft könnte Programmieren so gestaltet sein, dass das für Sie ganz logisch ist. Wenn Sie bei einer Suche in Google mit Algorithmen beschreiben würden, was Sie suchen, dann würde das Ihre Fähigkeit, etwas zu finden, mit Menschen zu kommunizieren oder Dinge geschehen zu lassen, verändern. Es ist sehr schwer vorstellbar, wie das funktionieren könnte, weil wir derzeit diese Fähigkeiten nicht haben, aber ich glaube, dass das auf lange Sicht das spannende Ziel ist.
Erich Neuwirth, Leiter des Zentrums für Didaktik der Computerwissenschaften an der Universität Wien, zeigte bei der Konferenz The Age of Simulation am Ars Electronica Center in Linz, dass ein erster kleiner Schritt in diese Richtung schon jetzt möglich ist. Er führte vor, wie man mit gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen Simulationen entwickeln kann.
Tabellenkalkulationsprogramme sind eine sehr, sehr leistungsfähige Kategorie, die gröblichst unterschätzt wird. Sie sind nämlich nicht nur dazu da, am Ende des Monats die Buchhaltung zu machen, sondern sie sind ein vollwertiges Computerprogramm, das halt sehr weit verbreitet ist. Und die Stärken sind vor allem, dass wenn man an einer Stelle etwas ändert, alles, was davon abhängt, sich automatisch ändert und man nicht selber dafür sorgen muss, dass andere sich auch ändert. Das heißt, man kann sowas wie Netzwerke und Verflechtungen von Strukturen relativ leicht abbilden und dann setzt man sozusagen eine Standardsituation aus und lässt das Ding sich weiterentwickeln und schaut, was dabei passiert.
Erich Neuwirth hält es für wichtig, komplexe Simulationen allgemein zugänglich zu machen. Dafür seien Tabellenkalkulationsprogramme sehr gut geeignet, weil sie nahezu auf jedem PC vorhanden seien und viele Menschen grundsätzlich mit ihnen umgehen können.
Das heißt, wenn ich jetzt Modelle erstelle, die ich praktisch überall einsetzen kann, dann mache ich ein gewisses Informationshilfsmittel sehr breit zugänglich. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja die Simulation der Bevölkerungsentwicklung für Österreich. Die gibt es am Web. Das heißt, da kann jeder auf der Website sich das Modell runterholen und schauen, wie verändert sich die Bevölkerungsstruktur in Österreich in den nächsten 50 Jahren. Und insbesondere kann man dann auch Varianten durchspielen. Man kann auch sagen, okay, wenn wir jetzt annehmen, dass die Geburtsrate ein bisschen steigt, was passiert denn dann? Und dieses Erforschen Grenzen von virtuellen Welten etwas leicht verändern und dann zu sehen, was da mögliche Konsequenzen sind. Das ist sehr wichtig, denn die ganze Simulation dient ja nicht der Vorhersage, sondern das ist dazu, dass man sagt, wir haben derzeit gewisse Trends. Wenn die unverändert weiter bestehen, dann ist Folgendes möglich.
Ein Bericht von Sonja Bettel war das über die von FAS Research und Ars Electronica Center veranstaltete internationale Konferenz The Age of Simulation. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Dialogprogramm Innovatives Österreich, mit dem sich Bildungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium sowie der Rat für Forschung und Technologieentwicklung ein besseres Verständnis der Öffentlichkeit für Forschung sowie für Forschungsausgaben erhoffen. Das Ars Electronica Center, das sich als Museum der Zukunft versteht, bietet bis zum 13. August in der Ausstellung The Age of Simulation mit interaktiven Installationen und Projektpräsentationen Einblicke in die Welt der Simulationen. Schriftliches zu Konferenz und Ausstellung finden Sie auf der Ö1 Homepage und im Matrix-Forum der ORF Futurezone. Hier noch die Wegweiser.
oe1.orf.at futurezone.orf.at
Sie hörten Matrix, Redaktion Ina Zwerger, am Mikrofon war Wolfgang Ritschl. Nächste Woche in Matrix Beiträge zu sozialen Kalendern und barrierefreiem Webdesign. Am Sonntag um 22.30 Uhr, Österreich 1.